Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Woman, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute ist Isabel Mirau bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist, Isabel.
Vielen Dank, freut mich sehr, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich auch sehr, denn bei dir dreht sich ja alles um Space Sustainability, also um Weltraumnachhaltigkeit. Das ist doch sicher mal eine sehr, sehr außergewöhnliche Positionierung, die mich auf jeden Fall super neugierig gemacht hat. Und deswegen musste ich dich einfach auch einladen. Neben der Weltraumnachhaltigkeit geht es heute aber auch um die innere Nachhaltigkeit. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich eine männlich orientierte strategische Vorausschau ideal mit der weiblichen Intuition kombinieren lässt und weswegen Intuition im Business unabdingbar ist. Naja, und wenn wir es dann noch schaffen, schauen wir mal, dann kommen noch so spannende Themen wie das planetare Bewusstsein und das DAO-Konzept mit hinzu. Wir werden sehen. Aber jetzt wie immer, Isabel, deine ganz persönliche Ankündigung. Isabel Mirau ist Speakerin, Gründerin und Mentorin, die sich für planetares Denken, kosmisches Bewusstsein und vorausschauende Governance einsetzt. Sie inspiriert auf internationalen Bühnen von der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der Hongkong University bis hin zum CSAS Forum in Las Vegas und dem Abu Dhabi Executives Office zu Themen wie Weltraumwirtschaft, ökonomische Anreize für Nachhaltigkeit und vorausschauende Politikgestaltung. Nach ihrem Studium in Psychologie und Soziologie vertiefte sie ihr Wissen in internationalen Beziehungen, in Friedens- und Konfliktforschung sowie Blockchain-Technologie. Als Mitgründerin des Institute for Legal Transformation entwickelte sie Weiterbildungen für Regierungsinstitutionen, Kanzleien und Beratungsfirmen im Bereich Recht und strategischer Vorausschau. Ihre Erfahrung in der vorausschauenden Politikgestaltung brachte sie 2023 in die Zero Debris-Initiative der ESA, wo sie an der Entwicklung einer Charta eines technischen Leitfadens zur Reduzierung von Weltraummüll beteiligt war. Außerdem gründete sie die Space Debris DAO, eine Plattform zur Incentivierung von Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards im Weltraum in Kooperation mit Versicherern. Als Mentorin unterstützt Isabel Stars, auch schön, Stars, ja, hat doch was. Als Mentorin unterstützt Isabel Space Startups, also fast das Gleiche, leitet die Arbeitsprinzipien für das Cosmic Futures Projekt beim Space Generation Advisory Council und setzte sich als Kapitänin und Rettungsbootfahrerin für Menschenrechte ein. Jo, das ist eine ganze Menge. Ich bin extrem neugierig, liebe Isabel. Ich würde sagen, lass uns starten, oder?
Sehr gerne.
Wie immer meine erste Frage, würdest du dich als eine der New Women bezeichnen und wenn ja, warum?
Also wenn man das unterteilen möchte, dann wahrscheinlich schon. Dadurch, dass in der heutigen Zeit natürlich diese ganzen weiblichen Qualitäten, die lange vielleicht untergegangen sind, wieder ganz neue Bedeutung finden. Also alles, was um Intuition, weibliche Leadership, Community, Gestaltung, Empathie, all diese Themen, mit denen ich mich sehr identifiziere, die sind aktuell sicherlich wieder im Bild der neuen Frau wiederzufinden. Dementsprechend würde ich mich schon damit identifizieren, trage das Label nur jetzt nicht so unbedingt nach außen oder nach innen.
Das glaube ich dir gern, ja klar. Aber schön, umso besser natürlich, wenn man es einfach lebt, als drüber sprechen zu müssen. Das ist ja eh das, was die Authentizität letztendlich auch ausmacht. Hol uns mal direkt in deine Welt rein. Wie ist dein Leben verlaufen, dass du dich heute um Space Sustainability kümmerst?
Ja, also ich würde sagen, ich habe mein Leben in den letzten Jahren sehr intuitiv gestaltet. Das heißt, ich bin wirklich immer diesem inneren Wissen nachgegangen, wenn ich das Gefühl hatte, das ist eine Einladung, der ich nachgehen sollte. Das ist ein Thema, das mich wirklich packt und fasziniert. Dann habe ich da immer weiter die richtigen Menschen und Gelegenheiten getroffen, mit denen ich dann da weitergegangen bin. Ich würde sagen, das hat viel ausgemacht, wie ich zu den Themen und Projekten gekommen bin, an denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe. Zum Thema Space Sustainability bin ich jetzt konkret durch meine Arbeit mit dem Institute for Legal Transformation gekommen. Wir hatten ein Jahr lang einen Regierungsklienten begleitet und für die jeden Monat Trainings in vorausschauender Politikgestaltung, also Foresighted Policy Making gemacht. Und eines der Themen, das sie sich gewünscht hatten, war eben zu dem Thema Space Law. Dadurch, dass diese neue Weltraumwirtschaft gerade sehr doll im Boom ist und Regierungen gerade sich darauf vorbereiten müssen, auch ihr Weltraumrecht weiterzuentwickeln. Und dadurch kam ich zum ersten Mal mit diesem Thema Weltraum in Berührung, ne? Das heißt, auch diesem Thema bin ich nicht nach dem Studium zugelaufen, sondern das kam sehr durch die Themen, mit denen ich so interagiert habe und die dann auch so um mich herangetragen worden sind, wo ich dann gemerkt habe, ah, das passt sehr gut zu mir. Und dann habe ich durch diese Weiterbildung Menschen getroffen, die mich dann wieder zu anderen Projekten, unter anderem zur Zero-Debris-Charta eingeladen haben, wo ich da dann eben genau daran weiterarbeiten konnte.
Ist Nachhaltigkeit generell etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist auch meine Leidenschaft, meine Passion, dafür gehe ich? Oder hat sich, wie du gerade so schön gesagt hast, mehr oder weniger entwickelt?
Also Nachhaltigkeit begleitet mich schon relativ lange. Schon seit meinem Studium, würde ich sagen, bin ich mir dessen relativ bewusst. Ich war früher lange mit Umweltschutzorganisationen als Ehrenamtliche tätig und habe dann immer wieder gemerkt, okay, das geht nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit, sondern es hat eine komplette ganzheitliche Lebensweise mit sich, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir den Planeten sehen, wie wir mit den Ressourcen umgehen. Und wie wir die teilen und dass es eben ganz, ganz weite Dimensionen hat. Und Weltraumnachhaltigkeit, darauf gehen wir später sicherlich auch noch ein bisschen weiter ein, ist eben eine Dimension, die mich sehr fasziniert, weil es eben über diese planetaren Grenzen hinausgeht. Wir sehen zum einen, wie wir den Planeten die Ressourcen hier behandeln. Und wir sehen auch, dass sich diese Waste Kultur, die wir aktuell haben, schon jetzt über planetare Grenzen hinausgehen. Also
Was heißt das?
Weltraummüll ist ja eigentlich ein Symptom dafür, dass wir eben Dinge verbrauchen, Ressourcen nicht nachhaltig nutzen und keinen nachhaltigen Umgang damit haben. Das heißt, aktuell, wenn wir so weitermachen, vermüllen wir unsere Orbits, also vor allem den Lower Earth Orbit, die erdnahen Bereiche, sodass man gar nicht mehr wirklich lange den Weltraum zugänglich nutzen kann. Weil die Gefahren für Kollisionen einfach zu groß wird, weil die zu viel Müll und unbrauchbare Gegenstände in Orbit vorhanden sind, dass man irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken kann, wirklich noch mehr dort hochzubringen.
Ja, spannend, oder? Ich glaube, die denken einfach so, ach, der Weltraum ist so groß, kann man doch alles da lassen. Wenn man sich das überlegt, ne, alte Satelliten oder ähnliches, dann werden die halt mal gesprengt und dann fliegt das Zeug da halt durch die Luft. Okay, ich glaube, da mag ich jetzt nicht tiefer reingehen, ansonsten würde meine Stimme etwas lauter werden. Aber ja, ich glaube, viele Menschen denken einfach nicht über den Horizont hinaus. Und ja, natürlich, das Weltall ist, ne, wie du so schön gesagt hast, das Nähere. Der nähere Orbit hier, ja, und wenn wir weiter rausgehen, bis ins Multiversum hinein, das ist sicherlich, so weit können wir gar nicht denken. Und trotzdem ist es genau so, wie du sagst, es ist oftmals viel näher, als wir denken, weil wir ja gar nicht wissen, wo wir morgen auch sein werden. Wer weiß, ob die Welt in 100 Jahren überhaupt noch lebbar ist und da müssen wir irgendwo anders hin und wenn wir dann da keinen Platz mehr haben, magst du da noch was zu sagen oder sagst du, reicht erstmal?
Also ich denke, für die Leute, die vielleicht denken, das Thema ist noch zu abstrakt, es ist wirklich so, dass wir bereits eine Weltraumwirtschaft haben. Die existiert schon. Es gibt jetzt schon Space-Tourismus. Das wird immer nur sich weiter ausweiten. In den nächsten Jahren werden wir noch mal Zehntausende mehr Satelliten sehen. Diese Industrie ist stark am Wachsen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, eine multiplanetare Spezies zu werden. Das sind tatsächlich Konzepte, die jetzt schon real behandelt und besprochen werden. Das heißt, das ist eine Realität, die nicht mehr reine Science Fiction ist, sondern die jetzt schon stattfindet und jetzt gestaltet wird. Und bei dieser Gestaltung ist eben das total wichtig, mit welchem Bewusstsein wir da rangehen, ob wir eben ein nachhaltiges Bewusstsein haben, ein kosmisches Bewusstsein in dem Sinne, das versteht, wie wir mit komplexen Systemen interagieren und diese auch irgendwie eine gewisse Balance halten können, dass wir Teil davon sind. Oder ob wir mit unserem weltlichen, jetzigen Bewusstsein daran gehen, das eben kurzfristige Gewinne priorisiert und wir jetzt schon sehen, dass es einfach Probleme schafft, die langfristige Lebensweise und langfristige Nutzung von gemeinsamen Ressourcen eigentlich unmöglich macht.
Jetzt steckst du da ja deutlich tiefer drin als die meisten anderen. Wie siehst du das vom aktuellen Bewusstsein der Menschheit her? Schaffen wir das oder ist das mehr oder weniger ein Traum?
Also sehr viele Menschen sehen ja, dass aktuell schon Bewusstseinswandel stattfindet. Ich denke, dass wir überhaupt diese Themen aktuell besprechen, zeigt auch schon, okay, es findet sowieso schon eine Bewusstseinsveränderung statt. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass das zu schaffen ist, weil ich glaube, andernfalls wären wir uns dessen noch gar nicht bewusst. Aber natürlich gibt es noch eine Menge Prozesse, die da stattfinden müssen. Also aktuell, vielleicht auch so ein bisschen das mit dem, mit unserer limitierten Denkweise greifbar zu machen. Wenn wir jetzt an das Universum denken, und das ist, dann denken wir an Substanzen. Wir denken an die Dinge, die wir sehen, anfassen können. Das sind aber nur 5% vom ganzen Universum, sind atomare Strukturen, die wir sehen, also wie unser menschlicher Körper, wie Stühle, wie alles Mögliche, was wir als Objekte kennen. 70%, also 68% ist Dark Energy und 28% ist Dark Matter. Das sind Sachen, die wir noch gar nicht richtig verstehen, die wir auch gar nicht wirklich sehen können. Von denen wir wissen aber, dass sie da sind, dass sie einen Großteil des Universums ausmachen. Aber nur um zu veranschaulichen, unser jetziges Bewusstsein beschränkt sich eigentlich auf diese 5%, die aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Universum sind. Das heißt, wir beschränken uns aktuell sehr doll auf einen ganz, ganz kleinen Teil und blenden den Rest, der wesentlich größer ist, eigentlich vollkommen aus. Aber gleichzeitig interagieren und beeinflussen wir diese Systeme schon sehr stark. Schon jetzt haben wir großen Einfluss auf die weltlichen Systeme, auf die planetaren Systeme, jetzt schon über den Planeten hinaus, durch Space Debris zum Beispiel. Das heißt, die Anthropozän, die wir, ne, also der menschliche Einfluss auf Ökosysteme, der hat schon stattgefunden. Und jetzt geht er sogar über die planetaren Grenzen hinaus, in Form von Weltraummüll zum Beispiel. Und da sehen wir eben, okay, wenn wir diesen Prozess jetzt machen von einer planetaren Spezies, auf die wir jetzt gerade sind, zu einer multiplanetaren Spezies, da muss auch ein Bewusstseinswandel entsprechend stattfinden, der eventuell auch automatisch sich vollzieht. Da gibt es etwas, das als Overview-Effekt bekannt ist. Das heißt, das ist, wenn Menschen den Planeten verlassen und zum ersten Mal aus dem Weltraum die Erde von oben sehen, das hat schon einen automatischen Wandel quasi, der da passiert. Das heißt, vielleicht müssen wir gar nicht so viel aktiv selber dran arbeiten. Vielleicht ist es auch ein Prozess, der in sich selbst aktiviert wird. Wer weiß das schon so genau? Aber auf jeden Fall macht es etwas mit uns Menschen, wenn wir den Planeten von außen sehen, wenn wir sehen, dass wir alle Teil von diesem kleinen, lebenserhaltenden Weltraumschiff sind, das wir Erde nennen, wo wir eben alle, die wir kennen, alles, was wir kennen, gemeinsam drauf lebt.
Und ansonsten kennen wir ja das schöne Beispiel, je größer der Schmerz, umso eher sind wir bereit, etwas zu tun. Und ich glaube, die Schmerzgrenze ist mittlerweile schon ziemlich gut ausgereizt. Lass uns mal passend zum Thema, ne, Space Sustainability, gehen wir mal auf eine andere Ebene, planetares Bewusstsein. Lass uns da mal hineinspringen. Was hat es damit auf sich?
Also für mich persönlich fängt es damit an, dass wir erkennen, dass wir eben alle Menschen auf diesem Planeten Erde sind, auf diesem gemeinsamen Mutterschiff, unserer Mutter Erde sind, mit den Lebensressourcen, dass wir alle ähnliche Grundbedürfnisse haben. Alle brauchen Essen, Trinken, einen Platz zum Schlafen. Und dass es eben nicht darum geht, welche Nation ist jetzt die beste. Und wer kann am meisten Ressourcen für sich persönlich beanspruchen? Und indigene Bevölkerungen zum Beispiel haben oft schon dieses Konzept von Planetary Stewardship. Die haben ein ganz anderes Selbstverständnis vom Menschen. Und dieses Selbstverständnis vom Menschen als Beschützer der Erde, als Stewards, die eben Ökosysteme in Balance halten und Teil davon sind, sich selbst auch als Teil des Ökosystems verstehen. Die haben halt eigentlich von Natur aus schon ein, ja, planetares Bewusstsein in dem Sinne, dass wir eben Teil vom planetaren Ökosystem sind. Das heißt, auch als Umweltschützerin oder so sehe ich gar nicht so dieses Problem von Mensch oder Natur oder Mensch versus Natur oder die Welt wäre besser dann, wenn wir gar nicht da wären. Davon bin ich sehr weit entfernt, weil ich denke, der Mensch gehört untrennbar zur Natur, gehört untrennbar zum Planeten Erde auch dazu. Wir müssen nur unseren Platz richtig verstehen. Und da ist eben dieses planetare Bewusstsein für mich essentiell, damit wir eben nicht beanspruchen und exploiten, sondern verstehen, okay, wie können wir dann die Ressourcen so nutzen, dass alle zum Leben genug haben? Also das ist ja eigentlich eine First-Principle-Frage, wenn man auf den Planeten guckt, man sieht, okay, es gibt Lebewesen, die brauchen alle bestimmte Dinge, um zu überleben. Wie kann man das denn so gestalten, dass das auch gewährleistet ist, ohne dass wir uns gegenseitig bekriegen und unterdrücken müssen?
Also geht es quasi vom Ich-Bewusstsein über das Wir-Bewusstsein zum universellen Bewusstsein.
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich denke, über Empathie kann da schon viel passieren. Einfach zu sehen, also den anderen Menschen nicht als komplett getrennt von sich selbst wahrzusehen, über die eigene Familie hinauszudenken, das eigene Ego hinauszudenken, über die eigene Nation herauszudenken, über die eigene Gruppe hinauszudenken und wirklich den Menschen in jedem Menschen zu sehen.
Ja, und ich glaube, da dürfen wir auch tatsächlich wieder hinkommen. Wir haben das so meine ganz persönliche Meinung. Wenn ich so raus in die Welt schaue, dann haben wir uns sehr stark entmenschlicht. Obwohl wir doch, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich zu uns sind, uns so sehr nach dieser Verbundenheit sehen, weil der Sehnen, denn der Mensch ist ja kein Alleingänger, kein Einzelgänger wie einige Tiere auch, sondern, und das wissen wir ja auch, ne, wenn man ein Kind irgendwie alleine lässt, dann stirbt es halt nach ein paar Tagen, nicht ein Kind, ein Baby. Und so geht's vielen anderen ja auch. Also ich sehe es beispielsweise bei meiner Mutter, ne, die ist mit ihrem Partner damals groß geworden und als er dann im Alter von 54 von uns gegangen ist, an den Folgen eines Herzinfarktes, da wusste sie gar nicht, wie sie überhaupt noch überleben kann, weil sie halt es immer gewohnt war, mit ihm zusammen zu sein und diese Verbundenheit so völlig normal und lebensnotwendig quasi gewesen ist. Und ich glaube, wenn wir da mal wieder hinkommen, das zu spüren und wie du so schön sagst, empathisch zu sein, mit und einfühlend zu sein, können wir einfach ganz, ganz viel auch wieder zurückholen. Und da passt so schön das nächste Thema auch, was ich vorhin schon angesprochen hatte, weil du hattest mir gesagt im Vorgespräch, generell dreht sich in deinem Leben sehr viel um die Intuition. Haben dich deine Eltern dahin geführt oder wie kommt es, dass du deiner inneren Stimme so sehr vertraust?
Ja, also ich fange vielleicht erstmal damit an, dass ich glaube, dass die Intuition ein wesentlicher Schlüssel dafür ist, überhaupt diesen Bewusstseinswandel auch anzuleiten. Ich glaube, dass ganz viel, was du eben angesprochen hast, mit diesem Bedürfnis nach Verbundenheit und Community und Gemeinschaft und Unity, dass das etwas ganz tief Natürliches ist, was ganz tief in unserer Natur verwurzelt ist. Und wenn wir uns wirklich mit unserer Intuition verbinden, dann wird sie uns auch immer dahin zurückführen. Das heißt, es ist, glaube ich, oft weniger den Prozess also voranzutreiben und zu aktivieren, sondern oft einfach nur zu gucken, dass man ihn nicht blockiert. Weil ich glaube, von alleine wird die Intuition uns immer dahin zurückführen, was wir eigentlich sind. Das ist das Schöne an der Intuition und das ist auch, warum ich der Intuition so viel Vertrauen schenke in meinem Leben. Weil ich das natürlich auch in vielen Situationen immer wieder auch selbst erlebt habe. Und grundsätzlich, ja, also meine Mutter hat mich schon sehr früh in meinen ganzen Sachen weitergebildet. Also sie war schon immer sehr spirituell, beziehungsweise hat sich das in ihren Lebensjahren so angeeignet. Ist selbst später Hypnosetherapeutin geworden und hat mir schon von früh an viel beigebracht über Intuition und Spiritualität. Und ich habe sicherlich meine eigenen Erfahrungen damit gemacht in meinem Leben, habe zunächst mich der Wissenschaft zugewendet und in meinen Teenagerjahren sicherlich weniger den Weisheiten meiner Mutter gefolgt, sondern dann lieber in der Universität dann ganz klassisch ne, den akademischen Weg gewählt, aber innerlich trotzdem versucht, soweit ich kann, immer in meiner Intuition zu bleiben und wirklich diese Sachen danach zu leben, weil mir das einfach immer sehr viel Sicherheit gegeben hat und mir Dinge ermöglicht hat, die ich nicht mal hätte planen können. Und nachdem ich immer wieder meiner Intuition gefolgt bin und erfahren habe, okay, da passieren Dinge, die ich anders nicht erklären kann, die ich anders nicht planen kann, dadurch hat sich das immer weiterentwickelt. Es hat allerdings einen enormen Prozess gebraucht, bis ich in der Lage war, das mir selbst gegenüber einzugestehen und auch offen darüber zu sprechen, weil es halt in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, noch absolut kein Platz hat oder Verwunderung eher hervorruft als Verständnis, weshalb ich das eher im Stillen gelebt habe, was sich jetzt allerdings erst vor einem Monat ungefähr durch auch ein sehr einprägsames Erlebnis echt nochmal verändert hat.
Okay. Vielleicht kommen wir da ja genau hin und du erzählst uns da gleich noch von dem Erlebnis, weil du kombinierst ja heute eben die, wie es so schön heißt, eher männlich orientierte strategische Vorausschau eben ideal mit deiner weiblichen Intuition. Und wahrscheinlich würden die meisten jetzt sagen, das beißt sich doch. Aber ich vermute mal, also gut, ich weiß es natürlich aus meiner eigenen Erfahrung auch, dass dem nicht so ist, sondern ganz im Gegenteil. Aber vielleicht magst du uns da ein bisschen mit dazu holen.
Was ich da vielleicht ein gutes Beispiel anbringen kann, ist unsere Arbeit am Institut for Legal Transformation. Das Institut for Legal Transformation ist ein Think Tank, interdisziplinär. Und unter anderem haben wir eben Trainings für Regierungen, für Kanzleien, für Consultancy-Firms, andere Firmen anbieten, wo wir eben einen gewissen Prozess durchlaufen, der strategische Foresight mit Rechtsentwicklung verbindet. Und natürlich die strategische Vorausschau hat gewisse Methodiken, die ganz rational und linear verlaufen. Allerdings, und das ist vielleicht das, wo schon das intuitiv Feminine mit reinkommt, durchlaufen wir diesen Prozess mit einem Team, mit einer Gruppe, mit einer Community von interdisziplinären Experten. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir setzen ja jetzt 10 Juristen hin, die ganz rational trocken diesen Prozess durcharbeiten, sondern wir suchen uns wirklich Experten aus verschiedensten Bereichen, um wirklich eine holistische Perspektive auf das Problem und die Problemstellung zu bekommen. Das heißt, man sucht sich nicht nur Juristen, sondern eben auch Soziologen, Technologen, AI-Experten, Blockchain-Experten, Umweltschützer oder indigene Ältere, die wirklich auch ihre Weisheit mit einbringen kann, auch um das Thema aus verschiedensten Perspektiven beleuchten kann. Und auch das ist, denke ich, ein Teil, der natürlich durch weibliche Qualitäten sehr gestützt wird, weil Frauen oder weibliche Energie oft natürlich dieses Community-Denken, dieses gemeinschaftliche Zusammenarbeiten mit einbezieht.
Ja, letztendlich ist es ja dann sogar, wenn wir einen Schritt weitergehen, das integrale Bewusstsein, ne? Dass wir wirklich in der Lage sind, aus allen Perspektiven auf die eine Sicht zu schauen, um dementsprechend natürlich auch, und das ist ja das, was du gesagt hast, wenn ihr eben ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen oder Ähnliches zusammenbringt oder Expertisen zusammenbringt, dass man natürlich ganz andere Ergebnisse damit erzeugt, als wenn man das Ganze in der Bubble immer wieder durchkaut und dann wahrscheinlich vielleicht, was vorher grün gewesen ist, dann das Blaue hat, aber nichts wirklich Neues auch entwirft, oder?
Natürlich. Zum einen ist es natürlich unglaublich innovativ, weil du nochmal ganz viele andere Aspekte mit reinbekommst, die normalerweise in deinen Blindspots als nur Jurist oder nur Psychologe oder nur Technologe einfach vorhanden sind. Jeder hat ja seine gewissen Blindspots und durch das Zusammenarbeit mit interdisziplinären Experten kann man nochmal eine viel größere Perspektive zusammenbauen. Das hat, denke ich, einen großen Vorteil, weil man dann mal viel bessere Impulse hat, man kann viel mehr Dinge miteinander kombinieren, man sieht auch, wie die verschiedenen Bereiche sich gegenseitig beeinflussen, und da schon viel vorwegnehmen, bevor man quasi eine Lösung der Bevölkerung, die dann natürlich viel diverser ist als die Leute, die sie entwickelt haben, präsentiert und erst dann merkt, oh, aus der und der Sicht haben wir ganz viele Sachen vergessen, einfach weil wir nicht so denken.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch generell im Leben wichtig, sich immer unterschiedliche Perspektiven einzuholen, weil ansonsten fährt man natürlich immer eingefahrene Gleise. Und selbst wenn man sich dann andere hinzuholt, dann sind es ja meistens eh Menschen, die man sehr gerne mag, die vielleicht auch eine ähnliche Meinung haben. Das führt uns dann logischerweise ja auch nicht wirklich weiter. Und dann kommen wir vielleicht auch schon in das nächste Thema. Wir hatten darüber gesprochen, über das Thema Intuition und Business. Weswegen ist denn Intuition im Business deiner Meinung nach so unabdingbar?
Da kann ich vielleicht einmal ganz kurz erklären, wie ich dazu gekommen bin, jetzt ganz viele Blockaden in dem Bereich aufgelöst zu haben für mich, weil ich eben für mich sehr lange diese spirituelle, intuitive Welt und eine Geschäftswelt oder die materielle Welt sehr stark getrennt habe, weil ich dachte, die eine Welt wäre für die andere nicht offen. Und diese Trennung hat aber in meinem Kopf im Wesentlichen stattgefunden und nicht in der realen Welt. Und ich habe zwar gesagt, schon irgendwie selbst viel danach gelebt, meine Entscheidungen danach getroffen. Und das hat im Endeffekt dafür zu geführt, dass ich auch Menschen getroffen habe, die das in der Geschäftswelt umsetzen. Also konkret war, ich weiß nicht, ob du Mind Valley kennst. Ich kannte Mind Valley vorher nicht. Ich war letztes Jahr von Space Environmentalist Moriba Jah eingeladen worden, in Las Vegas zu sprechen. Mit der AIAA und dem US Chamber of Space Commerce gab es eine große Konferenz und da konnte ich eben über Cosmic Stewardship eben auch sprechen. Genau in dem Moment, also genau in dem Monat, wo ich eben sowieso auch in Las Vegas, Nevada war, hat Burning Man stattgefunden, wo wir intuitiv entschieden haben, ach, dann bleiben wir doch dafür, auch noch direkt in den USA, wenn wir schon mal da sind. Dann hat sich der Flug auch nochmal gelohnt, für den ganzen Monat zu bleiben. Auf Burning Man haben wir dann jemanden kennengelernt, der uns auch schon vorher eingeladen hatte, auf einen anderen Summit zu kommen, auf eine Konferenz auf der Insel von Richard Branson. Ich weiß nicht, ob dir Neckar was sagt.
Na
Da
klar.
gab es, genau, da gab es eine Veranstaltung auch zu Mental Health. Und ich habe meine Bachelorarbeit damals zu posttraumatischem Wachstum und Resilienz geschrieben. Das Thema ging auch da um posttraumatischen Störungen und wie man diese eben heilen kann. Und ja, auch das hatte aus verschiedensten Gründen eigentlich keinen Sinn gemacht, dass wir da hingehen. Im Endeffekt war auch da bei der Intuition aus irgendeinem Grund ist es sehr wichtig, dass wir auch das irgendwie mitnehmen. Und auf dieser Insel habe ich Vishen Lakhiami kennengelernt, das ist der Gründer von Mind Valley, mit dem ich mich sehr gut verstanden hatte. Ich kannte Mind Valley vorher gar nicht so genau. Ich war da irgendwie kein Member und so. Ich hatte vielleicht mal irgendwie sein Gesicht auf Social Media gesehen, aber jetzt nicht konkreten Bezug zu ihm persönlich. Habe aber gemerkt, okay, da ist irgendwie ganz viel Weisheit in diesen Menschen. Da ist ganz viel Intuition, Präsenz. Und wir haben uns ganz gut verstanden. Und ein paar Monate später, ich glaube, jetzt im Januar war das, hatte er einige Events in Dubai veranstaltet. Unter anderem das Thema Future Human war eine große Konferenz. Er hat seinen Geburtstag dann auch noch gefeiert und ich konnte dann eben zu diesen ganzen Events mit gehen. Und als wir dann da waren und ich zum ersten Mal eine ganze Menge sehr erfolgreicher Menschen in einem Anzug auf einer Bühne in einem sehr seriösen Kontext, habe über Intuition und Energy Management und diese ganzen auch Empathie und all die Themen, die ich eigentlich aus der materiellen Welt in meinem Gedächtnis gestrichen hatte, gesehen habe, wow, das scheint doch einen Platz in der realen Welt zu haben. Und da gibt es Menschen, die dem zuhören, und es gibt Menschen, die damit auch in Resonanz gehen. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir über diese Themen sprechen. Also, und auch, also die Tatsache, dass ich dann da sein konnte, auch nur durch die Einladung von Vishen, normalerweise wäre ich auch da nie gelandet, aber diese Erfahrung zu sehen, wow, die Lehren meiner Mutter haben hier einen Platz in einer ganz anderen Welt, das hat für mich einfach nochmal so Blockaden gelöst, die eigentlich fälschlicherweise in meinem Kopf mietfrei gewohnt haben, wo ich dann erst erkannt habe, Moment mal, es gibt hier Leute wie Jay Shetty und ganz viele andere tolle Menschen, auch Vishen selber natürlich, die über Intuition ganz offen sprechen. Auch Steve Jobs und Edison, ganz viele erfolgreiche Menschen in der Geschichte von der Menschheit, haben oder berichten selbst auch, wie Intuition sie in ihrer Innovation und in der Businesswelt auch einfach geleitet haben. Und wenn ich das natürlich mit meinen eigenen Erfahrungen vergleiche, macht das absolut Sinn. Es war nur wirklich durch mein eigenes Denken, dass ich dachte, die Intuition hätte damit nichts zu tun, weil Leute damit nichts anfangen können, weil das zu weit weg ist von ihrer Lebensrealität, dass ich dachte, das müsste man trennen. Aber ich glaube, ganz viel in der neuen Welt, in dem, was jetzt gerade sich entwickelt, das wird durch die Intuition aufgebaut, weil Intuition einfach die sicherste Führung in Ungewissheit ist,
Absolut.
weil sie uns immer mit der Weisheit verbindet, die überhaupt präsent ist, die wir aber erst wirklich accessen können, wenn wir uns mit unserer Intuition verbinden.
Und ich glaube, das Richtige für alle, also vielleicht hole ich mal ein paar Dinge rein. Du hast so viel besondere Sachen gerade gesagt. Also zum einen für diejenigen, die Mind Valley nicht kennen, Mind Valley ist von Vishen Lakhiani gegründet worden, mittlerweile definitiv die größte Persönlichkeitsentwicklungsplattform der USA, wenn nicht sogar schon weltweit. Ich glaube, nee, so weit ist er noch nicht, aber auf jeden Fall unendlich groß, ganz wichtige, große spirituelle Weisheitslehrer, aber auch Persönlichkeitsentwicklungslehrer sind bei Mind Valley. Das ist das eine. Zum Zweiten, Intuition ist ja letztendlich auch Herzintelligenz und das HeartMath-Institut in Kalifornien hat ja auch sogar herausgefunden, dass wir eben über unser Herz mit dem Universum verbunden sind und somit ja mit dem kollektiven Wissen. Und von daher ist ja auch nachvollziehbar, dass die Intuition immer viel mehr weiß als der kleine Verstand, den wir zwischen unseren beiden Ohren haben. Und da machen sich viele einfach gar keine Gedanken drum. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich bei dir, wenn ich mal auf Deutschland oder die deutschsprachigen Länder guck, sind wir einfach noch sehr, sehr stark begrenzt. Und die Amerikaner und auch in Ostasien sowieso sind natürlich viel, viel weiter, was dieses angeht. Für die ist Spiritualität völlig normal. Und da darf die westlich orientierte Welt hier in Europa erst auch reinwachsen. Und von daher kann ich gut verstehen, dass du sehr erstaunt warst, dass das doch alles völlig normal ist. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir eben auch ja, in den deutschsprachigen Ländern oder auch in Europa von mir aus da viel offener mit umgehen. Aber ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern, weil wir auch gar nicht drum herum kommen. Und wenn ich dann höre, was du so erzählst, wo du überall gewesen bist, ich glaube, für die meisten ist das ein Traum, der sich niemals erfüllen wird. Weil wer will nicht gerne mal auf Necker Island direkt mit Richard Branson zusammensitzen? Oder. Und für dich ist das so normal geworden. Und jetzt kommen wir auf einen ganz wichtigen Aspekt. Die meisten wollen das, für die wäre das großartig, sowas mal zu schaffen. Aber in dem Moment, wenn du überhaupt nicht drüber nachdenkst und eben wirklich einfach deinem Innersten, sprich deiner Intuition, folgst, können eben genau solche Dinge auch passieren. Weil ich weiß nicht, ob du dich mal erkundigt hast, was es normalerweise für ein Invest ist, bei Richard Branson auf der Insel in irgendeinem Mastermind oder sonstiges zu sein.
Ja, also ich bin mir sehr bewusst, dass das nicht die klassische normale Erfahrung ist. Das ist wirklich eine unglaubliche Ehre, ist auch diese Erfahrung gemacht zu haben, die ich machen durfte, jetzt vor allem im letzten Jahr auch einfach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt natürlich keinen Beweis dafür, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viel davon kommt, dass ich mich wirklich sehr tief mit meiner Intuition verbinde und eben mit auch oft frage, also es ist natürlich auch meine eigene Practice vielleicht, wie ich Intuition und dieses Alignment praktiziere, auch wirklich sage, ich möchte wirklich wirksam für das höchste Wohl für alle und mich selbst sein. Das ist was meine Mutter mir beigebracht hat. Also ich praktiziere gar nicht klassisch Manifestation oder sowas, als Leute nach dem Law of Attraction oder sowas oder The Secret oder all die Dinge vielleicht lehren oder praktizieren. Nicht, dass daran falsch ist, nur so mache ich das persönlich nicht, sondern für mich ist es eben so, wie es meine Mutter, also von ihr bekommen habe, immer zu sagen, okay, wenn du weißt nicht, was das Beste ist, du weißt ja gar nicht, was du wollen sollst, weil man eben nicht alle Informationen zur Verfügung hat, aber wenn du wirklich das Leben so leben möchtest, dass du zum Wohl der Welt beiträgst und dass du selber auch zu deinem höchsten Wohl leben kannst, dann ist das Beste, was man machen kann, wirklich zu fragen, okay, wie kann ich zum höchsten Wohle aller und zu meinem höchsten Wohl wirksam sein? Und das am besten wirklich mit ganzem Herzen wirklich auch so fühlen. Und das ist was ich, denke ich, sehr oft in meinem Leben auch gemacht habe. Gerade auch, wenn ich selber nicht wusste, was jetzt als nächstes ansteht oder wo ich meine Energie reinsetzen soll. Und das hat mir immer im Laufe der nächsten Wochen, Tage, was auch immer, dann doch irgendwie die Möglichkeiten, Begegnungen und so weiter in mein Leben gebracht, die mich genau dahin geführt haben, immer den nächsten Schritt gehen zu können und dann eben meiner Intuition auch zu vertrauen, zu sagen, ich muss nicht das Ziel jetzt schon sehen, sondern ich habe eine Vision, wo ich beitragen möchte und ich bin bereit, die Schritte zu gehen, auch wenn ich nicht immer alle Informationen rational 100% verfügbar in meinem Gehirn habe, sondern ganz viel eben darauf vertraue, dass diese Intuition mir schon die richtigen Inputs gibt.
Welch ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Isabel. Das kann man besser, glaube ich, gar nicht am Ende jetzt noch formulieren. Da ist ja schon fast meine letzte Frage in Frevel, nämlich wer jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo findet man dich? Das bringt uns ja fast wieder raus, aber ich muss es natürlich machen.
Ich glaube, am aktivsten bin ich auf LinkedIn. Also da kann man gerne nach Isabel Mirau suchen mit Doppel-L und Mirau mit IE. Und ansonsten Instagram eher privat, wenn man da also von den einzelnen Erlebnissen mehr sehen möchte, kann man mich auf x.bellamy.x finden. Da ist eher so der Behind the Scenes. Und auf LinkedIn teile ich oft ja wirklich die reflexiven Gedanken und Ideen zum Thema Planetary Stewardship, Cosmic Consciousness und woran wir gerade so arbeiten.
Macht Sinn, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich danke dir vom ganzen Herzen, liebe Isabel, dass du uns hier in diese Tiefe mit hineingeführt hast und gerade zum Schluss nochmal so schön ummantelt hast mit den Worten deiner Mutter, warum das so wichtig ist, so voranzugehen und mit deinem Beispiel, mit deiner Geschichte auch direkt zu hören, zu was es tatsächlich führen kann. Weil, wie du so schön gesagt hast, ne, viele Folgen, Law of Attraction und was nicht alles und was man heute sieht, wie du im halben Jahr Millionärin wirst, über Anziehung und ähnliches. Ich glaube, wenn wir einfach dem folgen, wie du es gesagt hast, muss ich nicht irgendetwas tun, sondern es passiert sowieso von alleine. Danke, dass du hier warst, liebe Isabel.
Vielen Dank dir auch.
Und ich danke dir, liebe Zuhörerin. Ich bin mir sicher, du fandst das, hoffe ich zumindest, heute auch unglaublich spannend. Bei mir war es in jedem Fall so. Ich wünsche dir ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß es, genieß dich, genieß dein Leben und erlaube dir, deiner Intuition zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib ihr ein Like. Ja. Empfehle sie vor allem weiter, nicht die Folge, sondern den gesamten Podcast, weil wenn ich mal zurückblicke, wir haben 50 Folgen und echt spannende Frauen hier mit dabei gehabt, unter anderem mittlerweile auch schon zwei Männer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es macht einen echten Unterschied und ich bin unglaublich dankbar, dass ich mit so vielen tollen Frauen auch sprechen darf, weil natürlich auch lerne ich unglaublich viel noch mit dazu und ich freue mich auch auf noch weitere und tiefere Gespräche mit dir, Lisa Isabel. Wir hören jetzt auf. Ich sage danke und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest hier in diesem Podcast.
In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.